Es ist nicht immer so viel schlimm, aber manchmal ist es wirklich so im Leben. Für mich so der Horrormoment ist nicht Starbucks, weil da gehe ich die sehr selten her, weil da habe ich das Frutigen noch nicht gefunden, sondern im Flugzeug ist für mich der Horrormoment. Ich weiß nicht, ob das etwas mit meinem Gehör zu tun hat, ich glaube, ich höre irgendwie gut, aber im Flieger mit diesen Nebengeräuschen, und dann noch die Lüftung und die Leute, die reden, da komme ich so in einen Dämmerzustand und dann kommen da die Stewardessen, kommen mit ihrem Wägelchen vorbei. Und ich gucke sie manchmal so an und sehe, wie ihr Maul sich bewegt. Ich gucke sie so an und merke, die reden mit mir, die fragen mich etwas. Und ich so, dann haben sie mich etwas gefragt, wie? So, und dann sagen sie wieder etwas. Ich weiß nicht, ob sie extra mit mir immer so tun, weil die wissen, das ist so eine, wo sie irgendwo im System so neben drin haben. Wenn der kommt, tun wir euch nur das Maul bewegen. Und dann hat er irgendwie das Gefühl, das ist ein Problem. Aber immer Mühe, mich nicht zu entscheiden. Oder? Dann so, weißt, okay, dann entscheide mich früher. Das mal nehme ich. Nicht ein Cola, weil ich nicht schlafen will. Ich nehme es. Und dann steht sie da. Es ist das von da. Es ist immer so ein riesen Stress in so Momenten. Ist ja völlig harmlos. Aber es ist gleich so ein Moment, genau, wo man manchmal mitnimmt. Und jetzt für Entscheidungen zu treffen. Ich bin sehr entspannt für die Predigt heute, weil ich die schon mal hatte. Und ich glaube, es ist gut, weil es extra jemand von Adelboden kam, für sie nochmal zu hören. Sag ich. Wo ich letzten Sonntag die auch schon hatte, die Predigt. Zadelboden, genau. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht und ich habe schon ein bisschen vorbereitet, weil ich habe gemerkt, ich bin nicht so schnell im Zeichnen. Genau. Und wir werden ein paar Punkte durchmachen, wo ich glaube, wo es hilft dabei, gute Entscheidungen zu treffen im Leben. Vielleicht denkst du, okay, ich bin gespannt, was ihr zu dem seht. Das sehen wir jetzt. Okay. Erster Punkt, wir steigen ganz stotzig ein. Für mich ein wichtiger Punkt im Leben ist, es gibt so Momente wie Leuchttürme, so Prinzipien, wo wir uns ganz fest darauf verlassen können, und können sagen, okay, das sind Sachen einfach offenbart. Der Wille Gottes ist offenbart, zum Beispiel in der Bibel. Wir wissen, was Gott tun will, das ist drin. Manchmal haben wir Fragen, wo wir die Antwort eigentlich schon lange wissen, und wir gar nicht müssen fragen, Gott, was hast du vor? Wissen, das ist sein Plan. 1. Samuel 24 ist eine spannende Geschichte. Der David und seine Männer sind auf der Flucht vor dem Saul. Und der David hat schon lange als vorher als Kind eine Prophetie bekommen, wo Gott ihm gesagt hat, er würde dich zum König setzen. Und dann steigt er auf, gewinnt der Gunst, ist allen klar, er wird König. Und dann verfolgt ihn der Saul. Und dann bekommt der David eine zweite Prophetie, und sie heißt, und Gott wird dein Feind in deine Hände geben, und du wirst machen, was dir gefällt mit ihm. Und alle haben interpretiert, der Saul wird irgendwann Feierabend haben, und der David kann er loslegen. Und es hat mehrere so Momente gegeben. Und in 1. Samuel 24 ist so einer, wo David und Saul zusammenkommen. David hat sich in der Höhle verkrochen und Saul auf der Jagd nach ihm, macht ein Päuschen, geht in die Höhle an Schatten, geht das Mittagsschläfchen nehmen. Dann sagen seine Männer von David, sagen, guck, das ist der Moment, wo Gott hat gesehen, ich würde die Feinde in deine Hände geben. Und jetzt zieh das Schwert, gib ihm. Feierabend für den Saul, nehmen wir endlich Ruhe. Endlich ist die Zeit vorbei, wo wir immer verflucht sind, müssen Angst haben, weil der Typ einfach einen Flick weg hat. Das ist einfach nicht anders zu erklären. Und dann heisst es, spannend, weil David vorher immer hat gesagt, Gott, was möchtest du tun? Er hat den Ephod geholt, hat Gott befragt, hat gesagt, sollen wir der, sollen wir das, sollen wir dieses? Und hier ist, und er hat einfach gehandelt, ohne zu fragen, weil für ihn war ein klares Prinzip drin. So wie ein Leuchtturm sieht, hier durch, weil wenn du hier durchkommst, dann gibt es Schiffbruch. So, klare Prinzipien. Und David ist aufgestanden, hat ihm nur das Zipfel vom Rock abgeschnitten. Und die Männer sagen, spinnst du? Jetzt hätten wir können der Verfolgung ein Ende setzen. Und David sagt, weißt du, das soll Gott fern von mir sein, dass ich der Gesalbte Gottes antaste. Das war für ihn so ein Prinzip. Sagt, das Prinzip brechen ist für mich klar, da muss ich Gott gar nicht befragen. Und ganz viele Momente in unserem Leben, glaube ich, gibt es so Prinzipien. Und manchmal müssen wir aufpassen, dass wir Prinzipien nicht in eine falsche Reihenfolge bringen. Dass die Bibel etwas sieht, macht das oder macht dieses. Moralische Anweisungen, aber dann bringen wir eine Reihenfolge durcheinander, weil es gibt Prinzipien, die stehen über anderen Prinzipien. Zum Beispiel die göttliche Liebe. Ich merke manchmal, dass wir wie moralische Vergehen höher gesetzt als die Liebe. Das höchste Gebot, das Jesus hat gesetzt, ist die Liebe. Weil das ist das Wesen Gottes durch und durch. So. Entspricht die Entscheidung, die ich treffe, der göttlichen Liebe? Wenn nicht, muss ich gut herhören. So das Samariterprinzip. Wäre ich anstelle vom Betroffenen, wäre ich froh, wenn das jemand tut oder nicht? Hilft das der Person und merkt die Person, dass sie ihr hilft? Oder Wahrheit ist ein göttliches Prinzip, das ganz hoch oben steht. Entspricht es der Wahrheit? Einfach so, das sind so ganz simple Sachen. Da gehe ich schnell dran vorbei. Wir gehen in den nächsten Punkt rein. Weil ich glaube, das ist klar. Aber in so Momenten, wo du weißt, ist irgendwie klar, was ich muss tun, dann gib ihm. Wenn es klar ist, dann musst du nicht ein grosses Tamtam machen. Und das Zweite, gehe ich das rein und denkst, was hat die Angelrute mit dem zu tun? Ich glaube, da geht es um Motiv. Die Frage, nach was fischst du im Leben? Was ist die Absicht hinter der Frage, ob ich eine Entscheidung treffe oder nicht? Warum tue ich etwas oder warum tue ich etwas nicht? Ist manchmal ganz gut, wenn ich weiß, was habe ich in mir innen für Motiv, die mich bewegen. Warum komme ich überhaupt auf die Idee? Bileam, 4. Mose 22. Es war die Situation, Israel ist ausgezogen, hat mehr und mehr Gunst gewonnen, hat angefangen, Kriege gewinnen, Gott war mit ihnen, Moabiter hat Schiss bekommen, hat gesagt, Bileam, komm, das war ein Priester, komm und tu die Israeliten verfluchen. Irgendwie hätte ich schon hier ausschlagen müssen. Das muss ich sagen, nein, das ist das Prinzip. Das Volk Gottes wird doch nicht verflucht, Punkt. Irgendwie musst du gar nicht fragen. Das ist ein No-Go. Das sind so Momente. Aber der Bileam hat gesagt, okay, frage mal Gott. Er hat sich schon auf etwas eingelassen, was schon heikel ist. Und das ist für mich auch ein Moment, wenn ich weiß, dass etwas nicht gut ist und ich fange gleich an, mich in die Richtung bewegen und sage, Gott, soll ich oder soll ich nicht? Das ist schon ein gefährlicher Weg. Schon mal die Frage zu stellen. Ich habe viele Leute gehabt, die in die Seelsorge oder so zu mir kamen, eure Jugendarbeit, und gesagt, du hast eine Frage, sollen wir das oder dieses machen? Und du wieso fragt ihr, weil es ja genau das falsch ist, weil deswegen fragt ihr ja. Irgendwie wird noch mal eine Legitimation von mir als Jugendpastor, dass ich sage, Momol ist kein Problem. So, klassische Situation, zwei, die zusammen in die Ferien gehen und sagen, hey, weißt du, es geht gar nicht um Sünde oder nicht, es geht um die Frage von Vorbildfunktion und so weiter. Und sagen, hey, was willst du hören von mir? Was willst du irgendwie hören? Genau. Und Bileam sagt, Gott soll ich gehen? Gott sagt, nein, sicher nein. Mein Volk wird nicht verflucht. Und dann kommen sie wieder zu und sagen, ja, aber wir bieten dir Reichtum und Ehre. Und der Bileam, und das ist so der Moment, wo er hätte merken sollen, in mir reagiert etwas, Reichtum und Ehre. Oh, ich frage nochmal Gott. So ein frommes Getue. Manchmal sind wir so fromm. Weil wir eine Antwort hören, wo es gar nicht darum geht, dass wir wie Gott hören, sondern wir vielleicht die Antwort hören, was noch rechtfertigen können, Gott hat mir gesehen. So. Frag nochmal Gott, soll ich gehen? Und das finde ich spannend. Ich bin heute noch nicht sicher, wie das genau gemeint ist. Er hört, wie Gott ihm sieht, ja, gang. Also, als er das zweite Mal fragt, als er angebissen hatte, hat er gemerkt, Reichtum und Ehre, hört er auf einmal, wie Gott ihm sieht, gang. Und dann geht er, aber wenn Gott hätte wollen, dass er geht, warum passiert dann der Moment, wo der Engel ihm den Weg versperrt? Dass er irgendwie nicht gehen kann. Der Esel checkt es. Er nicht. Der Esel fängt an zu reden. Er sagt, hey, du Doppel, merkst du nicht, das ist ein Engel. Wo irgendwie. In dem Moment hätte er merken, dass er in eine falsche Richtung zieht. Oder? Und jetzt immer noch nicht Kraft. Und dann hat er nochmal, und hat Gott zu ihm geredet und gesagt, mal jetzt gang, aber jetzt sag nochmal, was ich dir sage. Am Schluss ist er nicht Israel segnen. Okay, aber das innere Motiv, wo er auf etwas anbissen hat, was irgendwie nicht gut ist, hat ihn dazu gebracht, in eine heikle Richtung hineinzugehen, von schlechten Entscheidungen zu treffen. Und zu sagen, wenn wir wissen, was in uns innen abgeht, und deswegen finde ich eher so ein tolles Konstrukt, weil man dann so toll kann spiegeln kann. Meine Frau spürt manchmal viel besser, was in mir abgeht, als ich selber. Und dann bin ich sicher? Ja. Genau, das hilft manchmal so einen schrägen Blick für Frau. Oder umgekehrt, natürlich auch. Genau. Aber wenn ich etwas will, obwohl ich weiß, dass ich es nicht soll, ist es manchmal schwierig, Gott zu hören. Und Leute, es sollte dort vorsichtig sein, dass wir das nicht fromm tarnen und noch fromm anstreichen und denken, ja, wir fragen Gott. Und irgendwie für eine billige Ausrede zu bekommen, finde ich ganz schwach. Gut. Also, warum mache ich etwas? Mache ich es für Ehre, Reichtum, Ansehen oder mache ich es nicht aus Angst, aus Furcht, Einschüchterung, aus Denken die Leute? Oder aus Denken sie nicht? Oder bin ich zu voll? Das ist manchmal das Grundmotiv, Fullheit. Meine Güte. Gar nicht auf das ein jetzt. Nächster Punkt. Ist die Frage vom Timing. Es gibt manchmal Sachen im Leben, wo im einen Moment sind sie richtig, um einen anderen Moment sind sie falsch. Das beste Beispiel ist für mich auch wieder Israel, 4. Mose 14. Sie stehen vor dem Land Kanaan. Und Gott sendet Kundschafter aus, die gehen schauen, wie ist das Land beschaffen, bringen Trübel zurück, einen Traum für einen Weinbauer, oder? Das Zweite müssen tragen, die Reben. Stellen wir das heute noch wunderbar bildlich vor, wenn zwei Männer eine Traube oder was auch immer, wir müssen tragen, die nicht den Rebberg ausgraben, aber irgendwo war das wahrscheinlich ein rechter Büschel Trauben gewesen. So denkst du, meine Güte, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Aber da leben Riesen, so zu kämpfen können kritisch sein. Oder, ja. Und dann Gott sagt, geht rein, bin mit euch. Und sie sagen, nimm mir Schiss, machen wir nicht. Machen wir nicht. Und Gott sagt, weißt du was, okay, wenn ihr nicht wollt, 40 Jahre Umweg, machen wir es mit der nächsten Generation. Ich habe keinen Stress. Dann geht ihr noch ein bisschen die Wüste senden. Und die nächste Generation nehmen wir rein mit diesen Trübeln. Ich habe Geduld. Und dann merken sie, oh, schlechte Entscheidung war. Komm, wir gehen gleich. Und was vor einem kurzen Moment wäre richtig gewesen, ist ihnen plötzlich zur Sünde geworden, wo sie gesagt haben, wir gehen gleich, obwohl Gott hat gesagt, nein, geht nicht mehr. Jetzt ist es Feierabend. Es ist fertig, ihr seht, jetzt ist gut. Und dann sind sie gleich gegangen und haben eine massive Niederlage kassiert, weil sie nicht gespürt und nicht gehört, was Gott im Moment sieht. Sie hat den Auftrag da, den Gott kurz vorher geredet hat, aber nicht in dem Moment, wo er gesagt hat, es tun. So, was ist das Timing? Wenn du morgen oder diese Woche irgendjemanden denkst und weißt, du sollst eine Person anrufen oder dich melden oder etwas tun, das ist wie ein Fenster, ein Zeitfenster offen, das wir nutzen wollen. In dem Moment, wo ihr seht. Weil wenn es 3 Wochen später ist, ist dann vielleicht das Fenster wieder zu. Ich hatte x Momente im Leben, wo ich das Fenster einfach gewusst habe, da wäre ein Fenster offen. Ja, ich schreibe mir es auf die Liste. Mache ich das mal. Und in dem Moment, wo du das machen willst, merkst du, oh, das war aber heftig zu gewesen. Oder auch, du musst entschuldigen. Ich habe immer wieder so, dass ich erlebe, dass ich an Menschen denke, wenn ich bete oder im Büro hocke, aufs Mal wie quer angeschossen, ein Name kommt oder eine Situation, wo ich die weiss, ich sollte mich melden oder nachfragen. Und immer wieder erlebt, was da für eine Kraft drin ist, wenn man auf das hört. Oder was ich für eine Chance verpasst, dass ich es nicht gemacht habe. Ganz spannend. Hast du sicher auch schon x-mal erlebt. Und ich hoffe, es macht uns Mut, gute Entscheidungen zu treffen im Alltag. Die nächste Woche. Dass in dem Moment, wo du merkst, wo du Impuls bekommst vom Vater, der redet, der uns führt, der uns leitet, es ist, okay, wenn du redest, frag mich noch, wann soll ich es tun? Wenn er sagt jetzt, dann mach es jetzt. Aber wenn du keine Zeit hast. Ich finde es spannend, die meisten so Sachen gehören in diesen Momenten, wo wie mein Schreibtisch so aussieht, wo ich denke, nee, jetzt kann ich nehmen, Gott, du siehst ja. Hey, jetzt ist Freitagmittag, ich muss noch die Predigt vorbereiten. Das ist wichtig, oder? Dass man genug Zeit in die Predigtvorbereitung investiert. So, ich kann jetzt nicht jemandem anrufen. Und einfach Gott mal gesagt, aber ich will auf das hören. Ich will dein Reden höher achten als meine eigenen Prinzipien und Vorstellungen, wie es laufen muss. Und in diesem Inneren erlebe ich so viel Gnade. Es ist ein Leben aus Gnade raus. Aus einer Abhängigkeit zu merken, okay, wenn ich das mache, dann habe ich das Gefühl, habe ich nicht zu wenig Zeit oder habe ich dort ein Problem oder sie konsequent, aber ihr Leben immer Segen in diesem Innen. Und ich hoffe, es macht einfach lustig. Und jeden Moment, wo ich das Timing verpasst habe, war ich nachher grün. Das war der Moment, wo wir zuerst mal den Mietvertrag abgeschlossen haben mit dem Immobilienverwalter, wo wir beide haben das Gefühl, wir sollen ihn ansprechen, dass er Selbstmordgedanken hat und wir haben es nicht gemacht. Eine Woche später haben wir die Nachricht bekommen, dass er erschossen hat. Das ist ein krasses Beispiel. So, ich weiß auch nicht, was sich hätte geändert hat, aber manchmal ist das Zeitfenster nur kurz offen. Und das ist gescheiter, wenn wir hören. Weil zu verlieren haben wir nicht viel. Aber zu gewinnen manchmal ist eine massive Möglichkeit. Oder? Timing. Ist es dran? Was ist jetzt dran? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt nicht tun? Das ist, glaube ich, die grösste Herausforderung für alle selbstständigen Werbenden, die nicht Arbeitgeber haben, die zuerst hier ist das Biegeli, in der Reihenfolge musst du es machen, wo du deinen Job selber einteilen musst. Prioritäten setzen, sagen, das ist wichtig, das ist nicht wichtig, das lassen wir sein. So, gut. Jesus hat das Prinzip gehabt, gesagt, ich tue, Johannes 5,19. Ich tue das, ich kann nichts von mir aus tun, sondern ich tue das, was ich der Vater sehe, tue. hat versucht, in dem hinein zu laufen. Hat in Markus 6, heisst, er hat Erweckung erlebt, da ist etwas durchgebrochen, sind Heilungen passiert, und dann bringen sie alle Kranken. Das ist wie ein Momentum, wo man sagen kann, in dieser Region, zu diesem Moment, hat etwas aufbrechen können. Und wenn er geblieben wäre, dann hat es gemacht, dann hat es gerabbelt. Und dann geht er die Nacht durch, geht er auf einen Berg, geht beten, in die Stille, kommt am Morgen zurück und sagt, Jungs, aufbrechen, wir gehen. Und die Jünger sind da, sagen, Jesus, das ist gemeindebautechnisch totaler Schwachsinn, was du jetzt siehst. Wir hatten Durchbruch gestern Abend, die Leute fragen nach dir, die Kranken sind da. Jetzt ist der Moment. Jetzt ist der Moment, wo wir bleiben müssen und jetzt müssen wir hier Gas geben, weil jetzt verpassen wir etwas. Und er sagt, nein, ich muss weiter. Ich fühle mich vom Vater gedrängt, weiterzuziehen. Und das führt uns manchmal an Momente her, wo wir müssen komische Entscheidungen treffen. Schwierige Entscheidungen treffen, sagen, nein. Ich muss weiter oder ich muss das, wo du merkst, das ist dran. Obwohl du sagen, ja, aber das Prinzip wäre doch, er könnte die Menschen heilen, das ist doch immer gut. Ja, aber er hat gesagt, ich gucke auf den Vater, was ich der Vater gesehen tue, das will ich tun. Und das geht ein bisschen in den nächsten Punkt, auch gleich rein. Die nächste Hilfestellung ist für mich die Frage, was sind die vorbereiteten Werke? Epheser 2 heisst Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werk, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das finde ich so eine Hammer-Bibelstelle. Zu wissen, okay, wir haben einen Auftrag, wir leben mit einem Sinn, mit einer Bestimmung, mit einem Grund, mit einem Auftrag hier, aber nicht irgendwo gibt er Mühe und klemmt ins Viertel, sondern Gott hat etwas vorbereitet. Egal wie alt du bist, wo du stehst, ob du eine Anstellung hast oder eine Hausfrau, ob du ein Geschäft hast oder in die Schule gehst oder was auch immer du tust, Gott hat dich zur heutigen Zeit wollen hier haben. In der Schweiz, Frutigen oder Adelboden oder wo immer du lebst. Dort, wo du bist. Und Gott hat etwas vorbereitet. Und du musst dir nicht einen mega Stress machen, sondern du kannst, wie wissen, ich lehne mich zurück und ich will nur herausfinden, was hat er vorbereitet für mich? Was ist für einen heutigen Tag vorbereitet? Das ist für mich immer wieder ein Gebet. Sagen, Daddy, was hast du vorbereitet? Wenn ich zum Physio müsse, ist für mich genau so ein Beispiel, wenn er mir die Mandelöl an die Wadel gestrichen so, und da geknetet hat, habe ich gesagt, Jesus, was hast du heute bereit? Was hast du heute bereit für mich? Für die Situation? Wenn du irgendwo hergehst, mach dir Mut. Das ist nicht für Vollzeiter, sondern wir sind alles zusammen Vollzeiter. Du bist in einem Job drin, du bist umgeben mit Freunden und Familie. Und das sind Sachen vorbereitet, die Gott möchte, dass du vielleicht heute Abend, morgen Morgen, die Woche tust. Und sagt, hey, hat dir eine Freundin gegeben, deine Seite, und ich möchte, dass du sie segnest. Ich möchte, dass du dir nächste Woche ein Geschenk bringst. Du hast einen Chef, der ist ein bisschen komisch. Und ich habe dir deswegen die Stelle hergeführt, dass du den Chef segnest, dass du für ihn betest, dass du ein Licht bist. Oder was auch immer, dass du das 9 bringst am Dienstag. Oder was auch immer du sollst tun. Vater, was hast du für diese Woche vorbereitet? Stell dir vor, was passiert, wenn wir wie Jesus versuchen, radikal in dem zu laufen. Schon heikel, weiss, wir können auch alles auf das abschieben. Sagen, ja, Jesus hat mir gesagt, ich soll jetzt nicht helfen. Hier, nein, Jesus sagt, ich soll jetzt gar liegen. Oder? Dann können wir sagen, okay, zweiter Punkt. Was ist das Motiv? Ah, Full Hit, merci vielmals. Okay. Was ist vorbereitet, für was ist Zeit? Was ist mein Motiv drin? Was wird passieren, wenn du morgen so gehst, bügeln? Wenn du morgen um 9 Uhr, wenn du vielleicht kurz aufs WC musst, herhockst, ist Jesus schlecht angefangen, aber du hast für etwas vorbereitet für heute. Was ist das, was du heute für mich vorbereitet hast? Wenn du das nimmst und in allem Mut und vielleicht in aller Angst mit schlotternden Knien einfach tust, bin ich überzeugt, dass aus dem heraus das passiert, dass die Gemeinde durch die einzelnen Glieder ein Segen wird für die Gesellschaft. Weil was hat er vorbereitet? Das heisst, alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater vom Licht. Das heisst, alle seine Werke sind gut und vollkommen. Wenn wir das empfehlen und sehen und tun, haben wir erstens keinen Stress, wir leben aus der Gnade, sind total relaxed, vielleicht total überfordert, aber erleben, wie er uns durchbricht, immer wieder neu. Das wünschen wir so fest. Gut, dann gibt es Momente, wo wir sagen, oh, okay, ich lese die Bibel nicht dazu, ich habe keine Motive, es ist keine moralische Frage oder keine Versuchung oder wissen was. Ich höre sein Reden nicht von Timing, go oder nicht go. Ich will so nicht, ich habe wirklich klare Antwort. Das sind wahrscheinlich die häufigsten Momente in unserem Leben, wo Gott nicht sieht, links oder rechts, mach das oder mach dieses, so, geh ins Coop oder ins Migros oder zum Schneidergurs. Mal immer zum Schneidergurs. So. Immer zum Schneidergurs im Zweifelsfall. Gut, aber in anderen Fällen sagen, was soll ich tun? Auto kaufen, dieses oder das, grün oder rot oder orange oder keine Ahnung. Wo wohnen wir, was machen wir, welche Stelle nehme ich an, welche Frau heirate ich oder welchen Mann oder was auch immer. So schwierige Entscheidungen im Leben, wo du denkst, Gott, jetzt wünschen wir, dass du mir jetzt im Moment einen Engel schickst und bang, bang, und die Antwort, wie da bei den Königen im Alten Testament an die Wand herkommt. Nur haben die selber auch nicht verstanden, was draufsteht. Oder? Das ist das andere Problem. Aber stehen wir da und wissen nicht, was wir sollen. Kennst du das? Das ist für mich, glaube ich, die häufigste Erfahrung. Dann denke ich mir, Jesus, jetzt musst du ganz klar, sag schnell. So. Und dann kommt wie nichts und frage mich, was ist denn? Und ich mich erinnere, als ich die Frage bewegt, das Gonikler kennen, denkt, tolle Frau, Jesus, soll ich dich heiraten? Ja oder nein? So. Und haben wir gewünscht, dass Jesus sagt, ja, oder nein, also einfach entweder oder. Und so keine klare Antwort gehabt, dass Jesus ja oder nein hat gesagt. Er hat gesagt, wieso gibst du mir keine Antwort? Und auf das habe ich Antwort bekommen. Da hat mir Gott so eine deutliche Antwort gegeben, gesagt, ich möchte nicht, dass du dich aus der Verantwortung ziehst. Jetzt hat etwas vom Vater ganz neu angefangen zu verstehen. Weil ich ja manchmal vorher einen Moment hatte, wo ich jemanden interessant kenne, aber ich wusste, nein. Stopp. Aber hier hatte ich den Stopp nicht gehabt. Aber auch nicht, das ist es. Was ist der Punkt? Dann habe ich gemerkt, weißt du, der Vater gibt mir Autorität und Verantwortung, selber Entscheidungen zu treffen und selber die Konsequenzen auch zu tragen von dieser Entscheidung. Hat er gesagt, weißt du, du bist eine gute Frau, aber du heiratest sie selber. Ich will nicht, dass du mal kommst, wenn er irgendwann mal eine Krise hat und sagst, Gott, du hast gesehen, du jetzt musst du machen. So. Ich habe gemerkt, das war mein Motiv, dass ich irgendwann nicht die Schuld abschieben konnte. Ich sage, ja, jetzt ist es schwierig, aber Gott, du hast doch wollen, dass ich sie heirate. Ja, das war nicht meine Idee. Ich wusste, es gibt Momente, wo ich herstehen muss, nach bestem Wissen und Gewissen, nach Ringen und sagen, Gott, ist es oder ist es nicht? Zu merken, jetzt muss ich selber eine Entscheidung treffen und herstehen und dann um meinen Kopf her haben und sagen, wenn es nicht gut war, jetzt, hier war es natürlich super, bin ich mega happy geheiratet, um das klarzustellen. So. Aber zu merken, das war Gott mit mir. 1. Mose 13. Finde ich so spannend. Abraham und Lot werden zu gross und müssen sich trennen. Abraham hat nicht gerungen, Gott, wo müssen wir jetzt her? Ich glaube, Abraham hat etwas verstanden von Gott. Er hat gesagt, Lot, du kannst auswählen. Willst du links oder rechts? Mir ist gleich. Der hat nicht mit Gott gehadert, was soll ich wählen? Wo ist besser? Sondern Abraham hat gewusst, dass Gott bindet sich an mich als Person. Und da, wo ich hergehe, kommt Gott mit mir. Auch wenn ich vielleicht mal eine schlechte Entscheidung treffe, auch wenn ich vielleicht mal falsch abzweige, Gott bindet sich an mich als Person. Er hat den Bund nicht gemacht mit deinem Haus oder also mit einer Region, sondern mit Menschen. Er hat gesagt, ich bin dein Gott und ich binde mich an dich. Und wenn du in Scheiße hineinkommst, bin ich mit dir da drin und gehen wir zusammen wieder raus. Ich habe Israel x-mal erlebt. Gott sagt, ja, ihr seid schon selber schuld, aber komm, ich helfe euch wieder raus. Das beste Beispiel nehmen mit Jesus, wo er uns daraus hilft, oder? Gut. Und das hat mir so geholfen, zu merken, es gibt Momente, wo ich sage, wir sagen dem, dass wir versuchen, dem Frieden zu folgen. Es gibt Momente, wo wir merken, dass Gott einfach mit uns, egal was wir entscheiden. Wir haben keine klare Antwort, wir wissen nicht genau, was machen, aber wir haben Frieden über eine Situation. Dann gehen wir. Wir machen das konsequent so, wenn wir irgendwo Entscheidungen treffen, wenn wir eine größere Investition machen. Meine Frau ist für mich eine Heldin in dem, wie sie mit dem umgeht, ob bei mir kaufen, sie geht shoppen, sie liebt es, aber sie lässt immer auf den Frieden. Und das ist für mich als Mann echt noch entspannend. Liebe Frauen, ihr könnt euren Männern wirklich gefallen tun. Wenn ihr auch gerne shoppt, das hilft mir, sie frei zu lassen, zu wissen, weißt du, also meine Frau macht nicht Dummheiten, ich bin total relaxed. Wenn sie heimkommt mit 2 Taschen, bin ich nicht gestresst, oh, was hast du jetzt wieder für Geld ausgegeben? Sondern ich weiß, sie versucht auf Gott zu hören. Das ist nicht, kauf jetzt das, kauf jetzt das nicht. Aber sie folgt dem Frieden. Und man ist so viele Situationen, wo sie merkt, wow, das würde mich gelusten, das würde mich reizen, aber ich mache es nicht, ich bin nicht ruhig darüber, ich habe nicht Frieden. Weißt du, so? Frieden ist ein Merkmal der Gegenwart Gottes. Was ist passiert, als du dich bekehrt hast, wo du eine Entscheidung getroffen hast, Jesus kommt in mein Leben? Etwas, was wir alle zusammen wahrscheinlich erlebt haben, es kommt Frieden in unser Herz rein. Wieso? Weil Gott kommt. Und wenn du eine Entscheidung hast oder eine Frage hast und du merkst, du hast Frieden, dann ist es für mich wie ein grünlicht der Ampel, wo Gott sagt, du kannst fahren, aber du trägst die Verantwortung auch selber. Aber ich komme mit. Ich bin mit dir in dem drin. Folg dem Frieden. Das ist für mich eines der wertvollsten Prinzipien geworden, in unserem Lauf, wo wir versuchen herauszufinden, was machst du, wie lebst du richtig und wie tust du es. Wir ringen darum, sagen, Gott, wo bist du drin? Wo ist dein Frieden? Und wir merken, das ist komisch. Sagen wir, man hat das Gefühl, es wäre gut, aber da ist keine Ruhe drüber. Es ist kein Frieden drin. Und da will ich nicht her, weil da ist Gott nicht drin. Vielleicht ist es, weil das Timing nicht da ist, oder weil es nicht vorbereitet ist, oder weil das Motiv nicht stimmt, oder weil wir etwas nicht erschaut haben. Ich weiß es nicht. Aber es hilft uns, zu merken, wir sind in Frieden, kommen, dann gehen wir. Die nächste Frage, die uns helfen kann, eine gute Entscheidung zu treffen, ist die Frage der Frucht. Ist die Frage, was für Frucht will ich hinterlassen mit dieser Entscheidung? Was für eine Geschichte will ich schreiben mit meinem Leben? Oder wenn ich eine Entscheidung treffe, was hinterlässt es? Wenn ich jetzt mich entscheide, wie denke ich zum Beispiel in 10 Minuten über die Entscheidung? Wie denke ich nach 10 Tagen über die Entscheidung? Oder wie denke ich vielleicht in 10 Jahren über die Entscheidung, die ich da getroffen habe? Ich bin fest davon überzeugt, 90% von unserem Versagen, moralischen Versagen als Menschen, würde sich erledigen, wenn wir uns die Frage vorher stellen würden. Weil das Zeug ja impulsiv falsch passiert. Wenn wir einem Bauch folgen, wenn wir uns auf etwas rauslassen. Eine Notlüge, eine schlechte Reaktion, aggressive Haltung, impulsive Reaktion auf irgendetwas suchen. Ist ja alles, weil man nicht überlegt, wie denke ich 10 Minuten darüber. Ah, du hast einen Konflikt in der Beziehung. Du kannst das Schwert auspacken und aufeinander losgehen. Oder ich sage, okay, was muss ich jetzt machen, damit ich 10 Minuten darüber denke, hast du jetzt gut gemacht? Was willst du hinterlassen? Oder darf die Entscheidung, die du triffst, darf sie auf die Blickfrontseite? Darf sie in die Zeitung? In fruchtige Länder? Ich glaube, in den meisten Fällen, Sachen, die die Zeitung nicht verloren haben, haben unserem Leben auch nicht verloren. Ich weiß, es gibt Ausnahmen. Ich weiß jetzt auch nicht, dass in der Zeitung über mein Schlafzimmerleben berichtet wird, das ist klar. Aber so, was unser öffentliches Leben anbelangt, wenn ich Entscheidungen treffe, wo ich schon mal Mühe hätte, einem Freund zu erzählen, müsste man überlegen, wieso habe ich Mühe, das zu erzählen. Bevor wir geheiratet haben, sind wir alle 2 Wochen zu Silvio Dave in dieser Vorbereitung und die Pärchenbegleitung, haben wir dann gesehen. Und wir haben gesagt, guck, ich habe eine Geschichte, ich habe im Bereich Sexualität viel Humbug getrieben, viel Missbrauch, das ist für mich eine Herausforderung. Ich will das besser machen. Wir wollen einen guten Weg finden. Und wir haben uns dort entschieden, gesagt, weißt du, wir wollen mit euch transparent sein. Ich will euch alles sagen. Das hat mir geholfen. Wenn du da hockst, dann anguckst und sagst, so machen wir das in unserer Beziehung. Okay, was denkt ihr dazu? Und dann merkst du, ich schäme mich, das jemandem zu sagen. Gibt es Momente, wo du sagst, okay, das ist sowieso ein bisschen Scham über den Bereich Sexualität, sowieso, das ist ein Teil. Aber das andere ist, wieso schäme ich mich? Weil ich nicht möchte, dass das jemand weiß, was ich mache. Und wieso möchte ich das nicht? Weil ich irgendwie in mir innen ein Gefühl habe, wo sieht, irgendwie ist es nicht ganz gut. Und das ist etwas, was Jesus hat gebracht. Freiheit vom schlechten Gewissen. die Möglichkeit, dass wir nicht mit dieser Scham und dieser Schuld leben und laufen müssen. Dass wir all das, was uns belastet und drückt, dürfen ans Licht bringen. Im Wissen, es wird vielleicht massiv Scherben verschlagen, es wird vielleicht massiv Menschen verletzen. Aber je länger wir es unter der Decke halten, desto schlimmer wird es. Lieber heute ans Licht bringen als morgen. Lieber gestern als heute. Was für eine Frucht bringe ich? Jesaja 13, wohl den Gerechten, sie haben es gut, denn sie werden die Frucht ihrer Werke genießen. Und ich wünsche mir, dass wir Entscheidungen treffen, wo wir sagen können, oh, jetzt können wir die Frucht aus dem aus eben geniessen und nicht bereuen. Aber mit diesen 20'000 Entscheidungen, dass es nicht morgen 120 Mal den Moment gibt, wo du denkst, ah, wieso habe ich so entschieden? Ah, schlecht. So. Sondern sagen, okay, ich habe es geprüft vor Gott. Ja, versucht herauszufinden, was sind die Prinzipien, was ist mein Motiv, für was ist die Zeit, was ist vorbereitet, wo ist Gott drin. Und ich bin gegangen und jetzt habe ich gute Frucht. Und die kann ich geniessen. Da geht es nicht darum, dass wir Gott glücklich machen, sondern geht es darum, dass Gott mit uns ist, für dass wir die Frucht geniessen können aus unseren Entscheidungen heraus. Das ist Gnade. Da geht es nicht darum, uns den Himmel zu verdienen oder zu bestätigen, dass wir es verdient haben, in den Himmel zu kommen, sondern geht es nur darum, dass Gott uns gesegnet hat und frei gemacht hat, dass wir aus dieser Gnade heraus leben können. Und der letzte Punkt, und das ist mir irgendwo fast der wichtigste, ist, wir alle zusammen in dem Moment, wo wir uns eben an den Kopf recken und denken, wie habe ich nur können? Wie habe ich nur können? Und ich sage, in allem Gnade, das ist für mich das letzte Prinzip, bevor ich abschließe. Ich glaube, die Gnade ist ein Prinzip, das über allem steht. Wenn es die Momente gibt, wo du sagst, ich habe mir Mühe gegeben, wir haben es versucht, wir haben es angestrengt, wir haben es vor Gott bewegt, wir haben Hilfe in Anspruch genommen oder was auch immer. Und merkst, und gleich stehe ich jetzt an einem Ort, wo ich die Frucht nicht geniessen kann. Und du darfst wissen, das ist Gnade in allem. Weil sich der Gott mit dir verbündet hat. Weil der Gott mit dir ist. Weil der Jesus für alles gezahlt hat an dem Kreuz von Golgatha. Möchte ich dir das zusprechen? Mein Gebet ist auch, dass wir nicht in einen Stress hineinkommen, dass wir so perfekt wie sind und keine Fehler machen, dass wir so gelähmt sind vor Angst, einen Fehler können zu machen, dass wir gar nicht mehr entscheiden. Sondern dass wir mutige Kerle sind, die verrückte Sachen wagen, im Wissen, dass wenn wir daneben holen, wir haben uns Mühe gegeben, wir haben Gott gefragt, wir haben sein Reden gesucht. Aber wenn wir daneben holen, guter Versuch sein, probier es besser. So. Dass wie die Freiheit hineinkommt in unser Leben, wissen, okay, hast keinen Stress da. Wir sind Menschen. Wir verhauen es mal. Wir liegen mal daneben. Der Levin ist ein wunderbarer Bub. Er ist sehr pflichtbewusst und sehr genau. Und hat aus dem heraus manchmal so das Ding, dass er sich vielleicht fast zu wenig wagt oder zu viel Respekt hat vor dem Versagen. Und jetzt haben wir es gehabt, wir sind im Schwarzwald war, da hatte es ein kleines Hallenbettchen. Dann ist er auf dem Rand weggeschwommen und der Elia schwimmt zu einem Herren mit den Flügeln. Der Levin ohne Flügeln. Elia will sich an ihm heben. Levin blub blub. Kurzer Schreckmoment, weil ich bin aus dem Wasser war. Jetzt gehe ich auch noch nicht geguckt. Hat ein paar Schlucke Wasser gegeben für ihn. Also ich sage, okay, er hat sich schlecht entschieden, er hat nichts überlebt. Er kann nicht stehen, schwimmt weg. Und sein Bruder kommt, hat sich an eine dumme Situation. Jetzt, ich weiß, er hat eine Herausforderung damit, dass er sich wenig zutraut in so Zeug. Dann sind wir doch nicht her, ihn zusammenschiessen. Oder auch mit dem Velofahrer war das Gleiche. So, hat er richtig losgelegt, bis er gewusst, das kann ich wirklich. Dann hat es Zuspruch gebraucht. Und er hat nicht auf den Schnauz geworfen. Ich bin noch nicht hergegangen oder habe ihn angebrüllt oder bin böse mit ihm. Sondern das, was ich gemacht habe als Vater, also eine normale Reaktion von einem durchschnittlichen, einfachen, menschlichen Vater, bin hergegangen, hey, das ist gut probiert, komm, probier es nochmal, du kannst es besser. Und wir haben das Gefühl, unser Vater im Himmel sei schlechter als wir. Dass es uns auf die Schnur hält oder wenn wir eine Fehlentscheidung treffen, dass er kommt und es dann so richtig ist, gibt. Und das möchte ich dir einfach zusprechen. Das darfst entspannt sein. Nicht, oh, mach extra Fehler, mach extra Dummheiten. Aber zu wissen, wir werden zuerst vielleicht absaufen im Leben oder in schlechten Entscheidungen, eine schlechte Frucht kassieren, das gibt's. Aber zu wissen, es ist ein Vater, der kommt, der dich aufrichtet und sagt, du kannst es besser. Komm, wir probieren es nochmal. Wo uns eine Freiheit zuspricht, sagt, ich weiß, du kannst es. Das sage ich losgelassen beim Velofahren. Das sage ich versuchen. Du bist auf ein Schnauzkind, weil du dir zutraut, dass du es probierst. Weil du die Erfahrung vielleicht machen musst. Und vielleicht bist du heute da und sagst, hast ganz viele schlechte Entscheidungen vor dir, wo du weißt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich lade dich ein, in so eine Lobpreiszeit, dass du das zu Jesus bringst. Und es gibt Sachen, wo es nicht reicht, die nur zu Jesus zu bringen, sondern wo du merkst, ich spüre, dass wie etwas da ist, wo Jesus heute möchte Sachen aufdecken und merkst, ich muss es ins Licht bringen, nicht nur mal Jesus sagen, weil der sieht es ja sowieso schon, sondern auch den Personen, die von dem betroffen sind. Tu das nicht zudecken, tu es nicht verdrängen. Komm in das Licht rein, weil da ist Gnade da und da kommt Frieden rein. Und bring die Sachen zu Kreuz. Und vielleicht merkst du, es ist vor einer Entscheidung. Es ist Jesus, bitte gib mir Rat. Und bitte gib mir Freiheit. Und vielleicht weißt du, dass du das tun sollst. Dann beten wir, dass du den Mut bekommst, das Risiko einzugehen. HP Nüsch war kürzlich da. Wir haben gefragt, HP, wenn du zurückguckst auf dein Leben, was würdest du anders machen? Er sagt, ich würde viel mehr glauben. Ich bin viel zu wenig Risiko eingegangen. Gott hat immer das gegeben, was ich geglaubt dafür. Wenn ich mehr hätte geglaubt, hätte er noch viel mehr gegeben. Ich bin ein Löhl gewesen. Ich hätte mehr sollen riskieren. Hätte mir mehr sollen wagen. Und vielleicht brauchst du das heute Abend. Ich würde gerne beten. Und dann gehen wir in eine Lobpreiszeit rein, werden dann auch Raum auf die Verzeugnis. Die müssen auch keinen Zusammenhang haben mit der Predigt. Aber ich möchte das gerne beten. Und vielleicht können wir aufstehen dazu. Wenn du merkst, dass etwas aufbricht, das Angst ist hinten da für dich, oder vielleicht sind die Personen da, die das betrifft, ich mache dir Mut. Für das wir vorwärts gehen können, müssen wir manchmal klar Chef machen wieder. Jesus, danke, dass du gut bist. Ich danke dir, dass wir Freiheit haben, zum Entscheiden, dass wir nicht so Hampelmänner sind oder Roboter, die vorprogrammiert sind und ferngesteuert sind, sondern dass du uns ganz viel Autorität und Freiheit gibst und Verantwortung gibst, zum Entscheiden, zum Versuchen, zum Probieren, zum Fehler machen. Und dass in dem Sinne immer wieder Gnade ist. Und ich bete für uns alle, dass wir aus dieser Gnade heraus leben können, dass wir immer deine Stimme hören dürfen, sehen, was du vorbereitet hast und was du tun möchtest. Ich bete, dass dort, wo Mut fehlt, dass du jetzt jede Person segnest mit Mut, mutige Entscheidungen zu treffen, die am Schluss dich verherrlichen, die eine Frucht bringen, die wir geniessen aus dem Haus, Jesus. Ich bete, dass wir deine Stimme hören können, dann, wenn wir sie müssen hören. Und ich bete, dass du uns immer wieder hilfst, zurückzukommen das Kreuz und aus dem Haus mutig zu sein und Gnade zu finden. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.